Stadtfilter.
Ja, wir haben 1 Minute vor 7:30 am 19. Mai und ihr hört Synapsenfunk auf Radio Stadtfilter. Wie immer gibt es in der zweiten halben Stunde das Digitalmagazin. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Ja, schon in der ersten halben Stunde vom Synapsenfunk hat sich alles um den Himmel und um die Sterne gedreht und wir machen jetzt im Digitalmagazin genauso weiter. Der Roger Zedi ist nämlich in der Sternwarte Bülach gewesen. Die wird von der Astronomischen Gesellschaft Zürcher Unterland betrieben und dort hat der Roger mit dem Roger Brüderlin geredet und hat in Erfahrung gebracht, wie dann die Sternwarte Computer für Himmelsbeobachtungen einsetzt. Der Roger Brüderlin gibt dann auch Auskunft, was man zuhause an seinem eigenen Computer so für Astronomie-Software kann einsetzen. Und jetzt also gerade ohne weitere Umstände zum ersten Teil von dem Gespräch zwischen dem Roger, meint der Roger Zedi, und dem anderen Roger Brüderlin.
Hallo zusammen, mein Name ist Roger Zedi und ich bin heute für den Stadtfilter zu Gast in der Sternwarte Bülach. Herr Brüderlin, vielleicht ganz zuerst, was machen Sie da in der Sternwarte?
Also ich bin einerseits Präsident von der Astronomischen Gesellschaft Zürcher Unterland, wo die Sternwarte betreibt. Das ist ein Verein, wo die Sternwarte betreibt. Und andererseits bin ich da oben Demonstrator. Also ich mache Führungen. Das sind Führungen für angemeldete Gruppen und öffentliche Führungen immer am Donnerstagabend. Das verteilen wir untereinander. Es sind etwa ein Dutzend Demonstratoren.
Wo das machen? Die Sternwarte, seit wann gibt es die?
Die gibt es jetzt, muss ich gerade schnell überlegen, die gibt es jetzt 25 Jahre.
Und wann haben Sie das erste Mal durch das Fernrohr geschaut?
Oh, das ist schon länger her. Das ist ungefähr 30 Jahre her, also durch den Armeefeldstecher vom Vater.
Okay.
Und dort hat es mich dann gepackt und angefangen zu kitzeln. Und dann habe ich dann mein Sackgeld zusammengespart, bis ich mir ein kleines Fernrohr kaufen konnte. Und dann habe ich dann schon etwa eine Nacht draußen verbracht.
Okay. Damals hat es ja all die Software, die wir heute darüber reden wollen, noch nicht gegeben. Ist das ein Vorteil für Kinder von heute, dass sie sich am Computer zuerst mal mit Sternen beschäftigen können, bevor sie überhaupt durch das Fernrohr schauen?
Ja, ob das wirklich ein Vorteil ist, das ist die Frage. Also, es ist ja eigentlich immer noch die Faszination vom Sternenhimmel eigentlich. Also, wenn Kinder am Sternenhimmel schauen, dann sehen sie die Haufen Sterne. Oder sie schauen vielleicht durch das Fernrohr und sehen plötzlich den Mond durch das Fernrohr und sehen die Mondgebirge. Ich glaube, das ist schon noch eigentlich das, was Kinder fasziniert. Und der andere Teil ist natürlich, sind die Programme, die es gibt, wo man dann gewisse Sachen plötzlich noch anders kann anschauen kann, wo man Sachen kann simulieren kann. Oder die Bilder, die es auf dem Internet gibt, natürlich vom Hubble-Teleskop, wo wahnsinnig faszinierend sind, wo farbenprächtig sind.
Ja.
Aber ich glaube, die Faszination ist schon immer noch einfach das Fernrohr, auch ein kleines.
Also merken ihr das bei den Besuchern zum Beispiel? Kommen die da hier und finden da, dass, ich weiß auch nicht, sind die fast enttäuscht und sagen, oh, jetzt habe ich gemeint, ich sehe da irgendwelche Galaxien und ich sehe dann nur so Pünktchen am Himmel?
Nein, Enttäuschung erleben wir eigentlich kaum, sondern eher oh und ah und wow. Und es gibt dann natürlich schon, es gibt auch erwachsene Fragen, aber vor allem Kinder, ja, ist jetzt das ein Foto, das ich da sehe?
Mhm.
Also das erleben wir. Und wenn man dann sagt, nein, das ist jetzt zum Beispiel der Saturn oder der Jupiter oder der Nebel, dann staunen die einfach.
Okay.
Also das ist wirklich... Eben, es wirklich selber schauen und nicht ein Foto vor sich haben, das ist schon noch eigentlich das Essentielle.
Es ist sicher ein lässiges Erlebnis, um überhaupt mal in die Sternwarte zu gehen. Kann man nur jedem ans Herz legen. Jetzt, unterdessen gibt es ja Computer überall und auch ihr arbeitet zum Teil mit Computer da oben. Was alles macht ihr mit dem Kompi?
Es sind eigentlich 3 Sachen. Das eine ist natürlich, dass wir Vorträge machen mit dem Computer. Das sind PowerPoint-Präsentationen, wo wir das Bildmaterial einfügen können. Das zweite ist, dass wir das Planetariumsprogramm haben, wo wir zum Beispiel bei schlechtem Wetter eben gleich auch den Sternenhimmel können, zwar virtuell, aber wir können nachschauen, was sieht man, wenn es jetzt keine Wolke hätte. Und der dritte Punkt ist, dass wir mit dem gleichen Programm, mit dem Planetariumsprogramm, eigentlich eine elektronische Sternkarte haben, die mit unserem Teleskop verbunden ist und das ist für uns dann eine Aufsuchhilfe.
Okay, also ihr könnt das Fernrohr quasi ansteuern, könnt im Computer sagen, zeig mir den und den Himmelskörper und dann fährt das Fernrohr dort hin.
So weit sind wir noch nicht. Nein. Und ich weiss auch nicht, ob wir so weit gehen, aber es ist beim Ausrichten vom Fernrohr auf ein lichtschwaches Objekt ist es eine grosse Hilfe, weil ich kann eigentlich auf dem Monitor schauen, wo das Fernrohr her zeigt.
Mhm.
Also es ist für mich eigentlich Positionierhilfe.
Okay.
Und das ist vor allem dann, wenn es zum Beispiel viele Leute da hat oder wenn eine ungeduldige Schulklasse wartet, bis es jetzt endlich eingestellt ist, was man dann anschauen kann, ist das eine sehr grosse Hilfe, als wenn ich so den Sucher muss suchen muss und halt vielleicht doch 5 Minuten, manchmal sogar noch länger brauchen, bis ich ein schwaches Objekt wirklich gefunden habe.
Aber es ist nicht so, dass jetzt durch den Computer irgendein gewisses Handwerk oder Know-how verloren geht, oder wie ist das?
Also das Know-how nicht, das Handwerk vielleicht schon ein bisschen. Also so den Kitzel ein bisschen zu haben, finde ich jetzt das Objekt oder finde ich es nicht, der geht natürlich dann ein bisschen verloren. Mhm. Das ist schon so.
Wie man jederzeit ganz genau kann anschauen
ja.
Und so.
Ja.
Ich würde sagen, da machen wir gerade schon mal eine kleine Musikpause und schwätzen im zweiten Teil weiter, über was ihr zu Hause anstellen könnt mit Astronomie-Programm auf eurem Computer.
Also der Titel, wie der heisst und der Interpret das auszusprechen, das tue ich jetzt weder mir noch euch an. Der Titel heisst auf Englisch jedenfalls «Quiet Night of Quiet Stars». Und jetzt hören wir den zweiten Teil von dem Gespräch von Roger Zedi mit dem Roger Brüderlin von der Sternwarte Bülach. Und es geht darum, wie man zuhause am Computer Astronomie-Software einsetzen kann.
Im zweiten Teil vom heutigen Digital, wo wir in der Sternwarte Bülach sind, reden wir ein bisschen über, was ihr zuhause jetzt machen könnt mit dem Computer- und Sternprogramm. Vielleicht als erstes gerade mal eine Frage, brauchen Sie das zuhause? Und wenn ja, welches Programm verwenden Sie? Oder ist Ihnen, haben Sie die Freizeit anders zu tun?
Ich habe in der Freizeit im Wesentlichen anders zu tun. Aber ich brauche das Programm, das wir hier auch haben auf der Sternwarte zuhause, zum Beispiel zum Führungen vorbereiten. Mhm. Also, dass ich mir kann, dass ich kann nachschauen kann, was sieht man überhaupt, was ist am Himmel. Und da habe ich relativ schnell einen Führungskatalog zusammengestellt am Computer. Ich habe bereits ungefähr Position mir können merken am Himmel. Ich kann mir dann etwa vorstellen, wie es von der Sternwarte aus wird aussehen. Mhm. Da kann ich mich schon ein bisschen orientieren und dann gut vorbereitet an die Führung kommen. Das ist sehr praktisch.
Okay. Und darf ich fragen, welche Software Sie verwenden?
Das ist Starry Night Pro, die wir verwenden. Also ich habe einfach die gleiche Hei wie die Sternwarte.
Wie wir auch vor Ort haben.
Genau, genau. Und das ist ein kostenpflichtiges Programm. Es gibt sie ganz verschiedene Versionen. Es gibt von $25 an aufwärts kann man das haben, bis etwa $150. Das ist dann die best ausgestattete Version. Es gibt es zum Download, es gibt es sonst zum Kaufen
auf CD.
Auf CD. Und
ja, und was ist jetzt eigentlich das Tolle daran? Was könnt ihr Programm, was man zum Beispiel jetzt in Sternwarte nicht kann?
Ja, sie können einem natürlich Sachen zeigen, die man auf der Sternwarte gar nicht sieht. Oder die man von bloßem Auge zum Teil auch nicht mehr sieht. Vor allem, wenn man in einer dicht besiedelten Umgebung wohnt, mit der Lichtverschmutzung. Ja. Etwas vom vielleicht auf den ersten Blick auch faszinierendsten ist, dass ich kann Sachen im Zeitraffer ablaufen lassen. Oder dass ich kann historische Ereignisse anschauen auf dem Bildschirm. Also ich kann schauen, wie der Galilei die Jupitermond gesehen hat, zu dem Datum, wo er es wirklich angeschaut hat. Ich kann im Prinzip seine Schriften überprüfen, wenn ich will. Mhm. Es zeigt sich dann übrigens auch, das hat man auch so gemacht, es zeigt sich auch, dass er extrem präzise aufgezeichnet hat. Das stimmt also wirklich ganz genau überein mit seinen Zeichnungen. Ich kann mir eine Sonnenfinsternis anschauen, beispielsweise, die ich da nicht sehe. Ich kann den Ort wechseln, ich kann nach Sibirien gehen oder? Und dort eine Sonnenfinsternis
also beobachten. Etwas vom Coolsten ist, man kann an andere Orte gehen und schauen, wie ja. sieht dort der Sternenhimmel aus. Und man kann natürlich andere Zeiten auch eingeben.
Genau. Sagt
das ein Tag oder auch 1000 Jahre oder was auch
immer. Genau.
Das ist extrem spannend. Was sehe ich denn, wenn ich jetzt an meinen Geburtstag zurückgehe?
Ja, an sich...
normaler Sternenhimmel.
Normaler Sternenhimmel. Ja. Also da ist, hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Wenn man jetzt 3'000, 4'000, 5'000 Jahre zurückgeht, dann sieht man vielleicht dann schon einzelne Sternpositionen, die sich geändert haben. Dass die Sternbilder vielleicht nicht mehr 100% gleich aussehen, wobei die Abweichungen sind noch relativ klein mhm. in diesem Zeitraum.
Ja. Ich denke, mehr will auf das raus. Also über mein Horoskop sagt mir das Ganze nichts.
Nein, ganz mit sicher nicht. Ganz sicher. Mit dem hat es gar nichts zu tun. Nein.
Jetzt gibt es ja da, wie gesagt, das ist jetzt ein kostenpflichtiges Programm. Es gibt auch Gratis-Programm, Open-Software-Programm. Ich habe schon eins ausprobiert, das heisst Stellarium. Kann man da grundsätzlich sagen, gibt es da grosse, also ich nehme an, es gibt schon Unterschiede, aber das wäre es hauptsächlich anders?
Also so wie ich die Programme kenne, jetzt Stellarium das eine, es gibt noch das zweite, Celestia. Für mich sind die nicht vollständig selbsterklärend. Das ist für mhm. mich eigentlich das grösste Problem. Wenn ich einfach dran angehe und einmal rumklicke und die Menü einmal anschaue, dann habe ich in diesen Open-Source-Programmen viel mehr Mühe, als jetzt zum Beispiel jetzt in dem Starry Night. Gut, das kenne ich natürlich. Oder in einem anderen Bekannten für Windows, Redshift, wo und ich so ein bisschen die normale Menüanordnung habe, wie ich sie vielleicht aus einem Office-Programm kenne. Und das ist halt bei diesen anderen Open-Source-Programmen zum Teil dann ein bisschen komplizierter. Also man muss sich vielleicht mehr einschaffen. Ob die Programme zum Beispiel auch mit einem Teleskop könnten verbunden werden, weiss ich nicht. Das wäre vielleicht dann eine Funktion, die nicht vorhanden ist.
Ja. Und das wüsste ich jetzt auch nicht. Ich könnte mir aber noch vorstellen, dass, weiss nicht, unter Profi-Astronomen oder so, da hat es sicher auch einen Programmierer dabei, der irgendwie an diesen Open-Source-Projekten mitarbeiten könnte.
Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe eher das Gefühl, es sind einfach Amateur-Freaks, die an diesen Open-Source-Projekten mitarbeiten. Oder irgendwelche vergifteten Programmierer weltweit, die stundenlang an diesem Zeug programmieren.
Ja. Jetzt gibt es ja sogar auf dem Handy Sternprogramm. Benutzen Sie so etwas?
Nein.
Nicht. Also ich habe da auf meinem iPhone habe ich mal etwas mir installiert, das heisst Hirn. Ich habe es gerade aufgeschrieben. Man sieht, ich brauche es nicht jeden Tag. StarMap heisst das. Das gibt es fürs iPhone. Und ist es einfach, das zeigt einem einfach den Sternenhimmel. Also man kann sagen, wo man ist, beziehungsweise das Handy merkt, wo man ist oder sollte merken, wo man ist. Und zeigt einem, was im Moment am Himmel steht. Es ist eigentlich noch ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel, zu Abend gehen spazieren und man sieht irgendwie wahrscheinlich einen Planet und ist aber nicht sicher, wählen oder so, und dann kann einem das so wenig Auskunft geben. Oder es ist auch lustig, wenn man zum Beispiel im Ausland ist, an einem ganz anderen Ort, in Australien oder so, wo man die Sterne sowieso nicht mehr kennt, dann kann einem das weiterhelfen.
Ja, ich persönlich ich kenne es nicht, also das auf dem iPhone kenne ich nicht. Ich habe früher mal ein Palm-Handheld gehabt und dort so ein Sternkartenprogramm drauf. Ich habe einfach gefunden, auf dem kleinen Bildschirm ist viel zu viel Information am Schluss.
Ja.
Das stört mich. Und das ich glaube, wenn ich auf Australien würde reisen würde, würde ich eine Sternkarte mitnehmen.
Nein, sicher, es, ist natürlich nicht, es ersetzt nicht ein PC-Programm oder eine richtige Sternkarte. Ja. Oder geschweige denn ein Sternwarten oder so. Aber es ist einfach so als kleine Gedankenstütze, wo man immer dabei hat, ist es recht praktisch. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine Musikpause und reden im dritten Teil dann weiter über, was es im Internet sonst noch Spannendes gibt im Bereich Astronomie.
Ja, und ich falle da ins Trommelsolo von den Nits, Moon and Stars. Die trommeln also den Himmel an. Und jetzt hören wir dann den dritten Teil von dem Gespräch zum Thema Astronomie-Software. Und da auch geht es um die Frage, wie man das Internet kann brauchen kann, um dann die Himmelsbeobachtungen anzustellen. Noch ein kleiner Hinweis, also die Software, die Programme, die wir hier vorstellen, Links dazu findet ihr dann auf der Webseite von Radio Stadtfilter unter Sendungen, bei den Magazinen, unter Synapsenfunk und Digital. Da müsst ihr uns aber noch ein, zwei Tage Zeit geben, dass wir die Links dort auch einschreiben können. Und jetzt also der dritte Teil zum Thema Astronomie und Himmelsbetrachtung mit Hilfe vom Computer.
Im dritten Teil von unserem heutigen Digital geht es immer noch um die Sterne im Computer und am Himmel. Wir wollen noch reden, was es alles so im Internet gibt. Unter Forscher und Astronomen wird ja das Internet sowieso, für alle Forscher ist das wichtig, viel wird austauscht an Informationen. Wie weit sind da auch, sag jetzt mal, Sternwarten wie die zu Bülach, wo ja nicht ein Forschungsplatz ist in dem Sinn, wie weit sind die da eingebunden? Wie weit tauscht man sich da aus, zum Beispiel mit Winterthur?
Eigentlich relativ wenig, also über das Internet relativ wenig. Okay. Jede Sternwarte oder viele Sternwarten haben ihre Homepage, wo sie ihre Informationen verbreitet, wo vielleicht Amateure auch ihre Fotos publizieren.
Ja.
Aber ein Informationsaustausch über das Internet findet unter diesen Amateursternwarten kaum statt. Der findet wieder mehr direkt statt, also dass man sich gegenseitig
sucht. Man kennt sich. Geht vorbei und so weiter.
Genau.
Und über was man gesehen hat oder so. Ich war mal zu Winterthur auch in der Sternwarte und dort ist, glaube ich, eine der Spezialitäten, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass die nach neuen Kleinstplaneten suchen.
Ja.
Was wäre dann eure Spezialität? Haben die auch so etwas, wo ihr irgendetwas, wo
Nein, in
speziell Sinn, verfolgt?
Eine Forschungsspezialität in dem Sinn haben wir nicht.
Mhm.
Wir haben ein paar Leute, die Astrofotografie betreiben. Und wir sind dran, oder wir wollen probieren, ein bisschen in die Spektroskopie einzutauchen, also Spektralanalyse.
Mhm.
Aber da braucht einen Haufen Zeit und es braucht auch noch Material, sicher. Und da sind wir ganz, ganz am Anfang. Es hat jetzt auch über die Schweizerische Astronomische Gesellschaft hat erste Kontakt gegeben zu anderen Interessierten, die an anderen Sternwarten sich auch für Spektroskopie interessieren.
Würde man sich dann da eventuell auch zusammentun und sagen, wir tun jetzt nur einen Standort aufrüsten und arbeiten dann zusammen, oder?
Eher weniger, also es sind dann schon, man möchte es dann auch im Wallisohn haben, oder? Ja, und nicht müssen auf Bülach reisen. Das ist natürlich auch, das ist natürlich auch ein Reiseproblem am Schluss, oder? Dass man sich zuerst mal bewegen oder weit reisen, bis man dann als Instrumentarium ankommt. Und
vielleicht Spektroskopie, müssen wir vielleicht noch ganz schnell sagen, das ist, wenn ich das richtig verstehe, quasi das Beobachten in verschiedenen Wellenlängen, zum Teil auch in nicht sichtbaren Bereichen.
Genau, also man tut im Prinzip das Licht von einem Stern in die Regenbogenfarbe aufspalten und man kann in dem Regenbogen dann zum Beispiel schwarze Linien beobachten, wo mir etwas sagen über die chemische Zusammensetzung des Sterns oder wie alt das er ist. Also gibt es ganz verschiedene Kriterien, nach denen man das auswerten kann.
Ja, das wäre natürlich sehr spannend. Jetzt reden wir aber gleich noch ein bisschen, was wir im Netz sehen und was eigentlich jeder und jede von zu Hause aus kann anschauen. Es gibt da diverse interessante Webseiten natürlich. Ich habe mal zwei Sachen rausgepickt. Es gibt ein Projekt, hinter dem steckt tatsächlich Microsoft. Das nennt sich Worldwide Telescope. Und ist eigentlich so eine Art Sternkarte. Also der ganze Himmel ist abgebildet und man kann reinzoomen und rauszoomen und nach Objekten suchen. Und ich habe gesehen, es gibt auf dieser Webseite auch so Guided Tours nennt sich das, also quasi Demos, die jemand erzählt zu einem bestimmten Thema. Haben Sie im Moment Zeit gehabt, das anzuschauen?
Nein, das habe ich jetzt wirklich
noch nicht. Hätte mich jetzt noch Wunder genommen, was jemand, der ein bisschen besser daraus kommt, halten von dem. Mich hat es eigentlich interessant gedacht. Abgesehen von, dass ich natürlich zuerst schon irgendwelche Microsoft-Erweiterungen und alles installieren auf dem Computer zuerst und auch nicht alles immer reibungslos funktioniert hat, aber es dunkelt mir eigentlich noch recht eine interessante Geschichte und sicher für, würde ich jetzt mal sagen, interessierte Laien etwas, wo man sich mal kann anschauen kann. Der Link und übrigens auch der Link zu all diesen Programmen, die wir reden, sind dann in unseren Shownotes auf der Webseite drauf. Die tun wir jetzt noch nicht ewig lang erzählen. Und dann gibt es ein Programm, das natürlich sehr viele Leute haben, wo sich hauptsächlich eigentlich mit der Erde beschäftigt, Google Earth. Und in dem gibt es aber auch einen Modus, der heisst Sky oder irgend so etwas Ähnliches, wo man quasi kann in den Weltraum rausschauen kann. Damit, das haben Sie schon ausprobiert.
Ja.
Was ist von dem zu halten?
Also das ist sicher nicht zu vergleichen mit einem Planetariumsprogramm. Ganz sicher nicht, sondern es ist mehr eigentlich eine Art Informationssammlung. Und man hat dann halt einen Sternenhimmel vor sich, wo man sich in einem gewissen Rahmen noch orientieren kann. Aber letztlich ist es so etwas wie, ich schaue es so ein bisschen an, in einer Art ein Astrolexikon, das einfach nicht alphabetisch sortiert ist, sondern am Himmel hat man dann quasi die Knöpfe, da kann ich drauf gehen. Es hat ja auch geführte Touren, also es gibt zum Beispiel eine Tour über das Werden und Sterben von Sternen, wie entsteht ein Stern, wie stirbt er mit einem Haufen Informationen und dann Bilder von Hubble oder anderen Teleskopen. Es ist eigentlich mehr so eine, vielleicht vergleichbar mit Wikipedia.
Ja. Es hat einen ganzen Haufen Links und also vieles ist verlinkt, viele Objekte kann man draufklicken und meistens kommt dann irgendein Wikipedia-Artikel.
Ja.
Genau.
Ja.
Also es ist quasi eigentlich so eine Art optisches, grafisches Interface für,
ja, man könnte so für sagen. Ja.
Astronomie Interessierte oder so.
Ja.
Ja. Gibt es sonst noch etwas, wo total lässig ist, wo ich vergessen habe oder wo man auch noch müsste erwähnen?
Ja, es gibt natürlich einfach Astronomie-Seite, Amateur-Astronomen-Seite. Es gibt eine, die ist für uns noch zentral, das ist astronomie.ch.
Genau.
Das ist eine Informationsseite, auch mit aktuellen News, zu Entdeckungen, die man neuestens gemacht hat. Und von dort aus kann man sich nachher weiter verlinken.
Sind aber alle Sternwarten drauf?
Sind alle Sternwarten drauf,
ja. Also euch finden wir dort auch unter anderem.
Genau.
Oder so. Jetzt haben wir im Moment noch das Jahr der Astronomie. Was planet ihr oder habt ihr schon Sachen gemacht? Spezielles?
Also wir haben mitgemacht einfach an dem internationalen Anlass 100 Stunden Astronomie Anfang April.
Ja.
Da haben wir vom Donnerstagabend an offen gehabt, bis am Sonntagabend, also nicht ganz durchgehend, aber offen gehabt. Und sonst haben wir jetzt weiter neu geplant im Moment, speziell es gibt im Sommer noch einen Jugendastro-Kurs in der Sommerferien, Das ist noch oben, aber sonst zum Jahr der Astronomie ist nichts mehr Spezielles geplant.
Okay. Und wenn man sich für den Kurs interessiert, wo findet man das auf eurer Homepage?
Das sollte man auf unserer Homepage dann finden, wenn es soweit ist mit der Anmeldung. Ja.
Sehr gut. Sie haben es am Anfang schon gesagt, ihr seid am Donnerstagabend jeweils offen.
Ja.
Jahr in, Jahr aus.
Also ja, in, Jahr aus sind wir vom 8. Jahr offen, das Abend.
Und da kann man einfach kommen?
Da kann man einfach kommen, ja. Und im Sommer, wenn die Sonne noch scheint, machen wir zuerst Sonnenführung. Also wir haben eine Sonnenbeobachtungseinrichtung, bis es ein bisschen langsam dann einnachtet, eindunkelt, ja. Bis man dann kann, die ersten Sterne oder Planeten anschauen kann.
Ja. Und gibt es gerade in nächster Zeit etwas besonders Spektakuläres?
Nein, in nächster Zeit ist nichts Spektakuläres. Also das Jahr von der Astronomie an sich ist ein relativ unspektakuläres Astronomiejahr.
Oh je. Tja. Ja. Ja, dann sage ich doch allen, probiert die Sachen mal aus, wenn es euch interessiert. Und könnt mal in eine Sternwarte. In die zu Bülach oder in die zu Winti natürlich. Oder sonst eine in eurer Nähe. Herr Brüderlin, vielen Dank für die Infos. Und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Mit der Sternwarte. Ciao miteinander.
Das war unser Gespräch, der letzte Teil zum Thema Astronomie, Astronomie, Software und Internet. Und jetzt muss ich euch einen relativ abrupten Wechsel zumuten. Wir haben ja in unserem Digitalmagazin auch immer noch die offene Ecke von Megan und von Simon. Und da hören wir jetzt gerade nahtlos, weil wir heute ein bisschen einen engen Terminkalender haben, ein nahtlos der offene Ecke zum Thema Linux.
Da ist der Simon.
Und da ist der Mege.
Und wir berichten euch heute aus dem hintersten dunklen Ecke, wo offen ist, natürlich wieder. Heute geht es um die Geschichte von Linux. Und am Anfang von diesem Betriebssystem ist ein Betriebssystem namens Unix gestanden. Das war an Universitäten sehr verbreitet, gewesen, so ab den 70er Jahren.
Ja, 1977 sagt man, so sei der Anfang gewesen. So bis 1995 ist das weiterentwickelt worden.
Und was das Spezielle daran war damals noch, ist, dass es ein Multi-User-Betriebssystem war, also im Vergleich zu anderen, die rum waren.
Ja, und es ist eben hauptsächlich an der Berkeley University entwickelt worden. Darum hat es dann auch den Namen BSD getragen. Aber irgendwann hat man dann gefunden, ja, das ist einfach nur frei gewesen für den Universitärgebrauch, aber für den Privatgebrauch ja eben nicht. Und hat gefunden, da braucht man etwas anderes. Und man hat dann 1987 angefangen, ein anderes Unix-basiertes Betriebssystem zu entwickeln, und zwar Minix hat das geheissen. Minix ist auch der Grundstein für Linux, wo dann der Linus Torvalds 1991 angefangen hat zu entwickeln.
Und zwar ist er auch ein Usenet, also eine Art Mailingliste,
Forum,
sowas beitreten um Minix und hat dort angekündigt, dass er auch ein Betriebssystem am Entwickeln ist. Er hat das in einem legendär gewordenen Post gemacht und wir möchten euch den kurz vorlesen.
Ja, es klingt nämlich ganz unspektakulär, für wenn man weiss, was nachher eigentlich alles daraus geworden ist. Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be big and professional like GNU.
Das mit won't be big and professional hat sich definitiv nicht bewahrheitet, das kann man heute sagen, weil Linux auf sehr viele verschiedenen Geräten läuft. Vor allem auf Server, also Webserver, Mailserver.
Aber auch auf ganz vielen Devices, die ihr tagtäglich braucht und eigentlich gar nicht bewusst sind, dass dort drauf irgendein Betriebssystem läuft. Zum Beispiel
auf Router?
Auf Handys, auf Autos, also die Elektronik von den Autos.
Und auch in der Unterhaltungselektronik in verschiedensten Geräten.
Das sind meistens Orte, wo man sehr angepasste Versionen von Betriebssystemen braucht, die genau nur etwas und das für zuverlässig und gut machen. Was auf diesen kleinen Devices hauptsächlich läuft, ist der Kernel. Der Kernel ist so eine Brücke zwischen Software und Hardware. Also eigentlich der, der effektiv dafür sorgt, dass Sachen, die in der Software programmiert sind, auch wirklich ausgeführt werden auf Hardware-Seite und dass er Informationen bekommt von der Hardware, die er dann in der Software wieder braucht. Also eigentlich das macht, wo dann auch schaut, dass das ganze Device das macht, was ihr wollt, dass das macht. Und der Kernel ist auch eigentlich das, was man grundsätzlich als Linux bezeichnet. Alles andere oben drauf und nebendran und so, das sind dann mehr Tools oder Programme, die auf dem Kernel aufbauen und mit dem Kernel zusammenarbeiten.
In dieser Form war Linux vor allem das, wo auch viele Leute davor Angst hatten, die technisch nicht sehr versiert waren, nämlich Konsole, möglichst eine grüne Schrift auf schwarzem Grund, wo man irgendwelche kryptischen Befehle muss eingeben muss, die man genau muss kennen muss, dass man das System überhaupt dazu bewegt, etwas zu machen. In der neueren Zeit, also vor allem später in den 90er Jahren, ab 2000, ist Linux aber auch auf Desktop-Systemen, also auf normalen PCs, beliebt worden, weil es auch eine grafische Oberfläche oder verschiedene grafische Oberflächen bekommen hat, wo man es bedienen kann wie ein Windows. Oder noch viel besser, weil stabiler und einfacher. In dieser Form, also als grafisches Betriebssystem für einen PC, lässt sich Linux nicht einfach als Linux herunterladen, sondern in Form von verschiedenen und sehr vielen Distributionen. Und dazu gibt es dann einen eigenen Beitrag, wo wir das nächste Mal mehr darüber berichten, also eben über die verschiedenen Distributionen und die verschiedenen Formen von grafischer Oberfläche.
Ja, das ist die 11. Folge von unserem Digitalmagazin im Synapsenfunk gewesen. Nächste Woche hört ihr wieder Kummerbox live auf dem Sender. Dann könnt ihr uns anrufen und Fragen zu Computerproblemen stellen, zu Internet, zu Office, zur Sicherheit, zur Digitalfotografie oder Multimedia oder was euch dann auch immer einfällt in diesem Zusammenhang. Ihr könnt uns auch jetzt schon vorab Fragen per E-Mail stellen. Unsere Adresse ist da digital@stadtfilter.ch. Die Adresse dürft ihr natürlich auch gerne für allgemeine Rückmeldungen zu dieser Sendung heute oder allgemein zu unserem Digitalmagazin brauchen. Wir freuen uns aber natürlich speziell über Fragen zu unserem nächsten Thema in der Sendung Kummerbox Live. Und jetzt habe ich gerade gehört, ich hätte gar nicht so müssen hetzen, weil der Mann, der die Sendung nach mir macht, der ist gar noch nicht da. Also können wir uns noch in aller Ruhe ein paar Songs zum Thema Mond, Sterne und so anhören. Jetzt zum Beispiel da der Django Reinhardt mit «I Saw Stars». Und am Mikrofon für diese Woche verabschiedet sich der Matthias Schüssler. Eine gute Zeit. Tschüss miteinander.